Rossberg X Racing gewinnt doppelt in Italien, wird aber einmal nachträglich für einen Unfall bestraft. Was ist da passiert?
Kurz nach dem Island X-Prix wird heftig über das korrekte Strafmaß diskutiert. Vor allem Carlos Sainz Senior ist aufgebracht. Worum geht es da?
Timo Scheider bestreitet als erster deutscher Stammfahrer einen X-Prix. Wie hat er sich auf Sardinien geschlagen?
Das ist der E-Pod, der Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute zur Extreme E mit Tobi Blum und Svenny König. Hallo!
Über ein halbes Jahr ist es her, da war das letzte Extreme E-Rennen. Und jetzt, nee, ist weniger als ein halbes Jahr, ne?
5 Monate.
5 Monate ist es her. Na gut, aber fast ein halbes Jahr. Zeit ist doch relativ. In meinem Universum ist das ungefähr ein Jahrzehnt gewesen, seitdem das letzte Extreme E-Rennen stattgefunden hat. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt war Island X-Prix und wir sind heute hier versammelt, um mal ein bisschen darüber zu reden, was da so in der elektrischen Offroad-Serie passiert ist am vergangenen Wochenende und davor. Svenny, es war ein Doubleheader, der erste in der Extreme E-Geschichte.
Ein Wahnsinn war es, würde ich sagen. Einfach ein Wahnsinn. Ich saß mittwochs in meinem Homeoffice, hätte arbeiten sollen und dachte mir, ja, schauen wir mal Extreme E nebenbei.
Das war echt ein bisschen komisch, muss ich sagen. Also voll. Man kennt so, Motorsport ist halt am Wochenende in der Regel und unter der Woche sind manchmal halt Testfahrten. Aber dass dann tatsächlich Donnerstagnachmittags ein tatsächliches Rennen war um eine tatsächliche Meisterschaft, das habe ich auch noch nicht erlebt so. Vielleicht beim Formel-E-Sechsfachrennen in Berlin damals.
Das war ungefähr die gleiche Situation, ja. Auch ungefähr das gleiche Gefühl, weil da war vorher auch ewig nichts. Hm, und ich, dann, hallo, wir sind da.
War das jetzt der Formel-E-Moment, der Berlin-Neunfach-Moment von der Extreme E?
Hoffentlich wird es nicht mehr schlimmer. Dass wir jetzt nicht überlegen, wir machen einfach 2 Wochen durch und machen frühstücken den Rest der Saison in Bovington in Großbritannien ab, aber man will nichts ausschließen mit Extreme.
Das ist sowieso immer die richtige Einstellung, nichts auszuschließen mit dieser Serie. Sonst ausgeschlossen ist ja auch, dass wir, wenn wir den Podcast machen, uns nicht sehen, so physisch und in Person. Das ist heute anders. Wir sitzen heute tatsächlich an meinem Esstisch und machen den Podcast. Das ist ganz fabelhaft und kommt ganz selten vor. Aber es ist eine coole Atmosphäre so zum Podcasten.
Hervorragend. Ich wurde hier erstmal mit Essen versorgt, als ich zur Tür reinkam. Es ist einfach toll. Ich glaube, ich komme für jeden Podcast her.
Ja, wenn die Nudeln nur nicht so geklebt hätten, wäre es gleich noch viel besser gewesen. Es hat gut geschmeckt, aber es war ein bisschen klebrig alles am Ende. Naja, über die Kochkünste können wir wann anders reden. Jetzt machen wir erstmal den Extreme E-Podcast und legen dafür los. Natürlich mit dem ersten großen Thema des Wochenendes. Nee, auch nicht. Nicht des Wochenendes, der Woche, der Rennwoche. Diesem Unfall zwischen Johann Christoffersen und Carlos Sainz. Das war ja so ein bisschen die Schlüsselszene aus diesem ersten Rennen in Italien. Christoffersen und Sainz stoßen da zusammen und bei diesem Überschlag, den für das Axiona Sainz Auto danach das Resultat war, hat sich der Sainz so verletzt, der musste sogar ins Krankenhaus. Wie ist diese Situation eigentlich passiert?
Genau, also das war quasi einer von diesen, der fast von diesen Wegpunkten, wo sich 2 Linien, die vorher halt zum Beispiel um einen Busch rum unterschiedlich verlaufen sind, die sind dort quasi wieder zusammengekommen und da ist der Christoffersen dem Sainz leicht ins Auto gefahren und deshalb, weil da gerade auch eine Bodenwelle war, das Auto von Axiona Sainz so stark ausgehebelt, dass er sich überschlagen hat. Der ist dann natürlich, er hatte starke Schmerzen, ist dann danach ins Krankenhaus gekommen, wurde zum Glück am selben Abend noch wieder entlassen. Also ihm geht es soweit gut. Er konnte auch das 2. Rennen, ich war wahrscheinlich nicht schmerzfrei bestreiten, aber er hat es durchgezogen. Er ist einfach eine Legende. Und genau, dafür gab es dann eine nachträgliche Strafe für Rosberg.
Ja, 30 Sekunden. Und über diese 30-Sekunden-Strafe wurde ganz schön heftig diskutiert. Ich habe selten gesehen, dass in der Extreme E danach so viele Fahrerinnen und Fahrer auch öffentlich geworden sind und ihren Frust ausgedrückt haben in Tweets, auf Instagram, auf jedem sozialen Netzwerk, das man sich ausdenken kann, wurde sich beschwert über dieses Strafmaß. Was denkst du, 30 Sekunden für diesen Unfall, war das angebracht gegen Rosberg?
Ich finde, man kann es für und wieder diskutieren, würde ich behaupten. Ich glaube nicht, dass er es darauf angelegt hat, dem Carlos Sainz so ins Auto zu fahren, dass er sich überschlägt. Ich denke mal, er wollte so ein bisschen so mal kurz am Heck anknutschen, sagen, hallo, ich bin da, jetzt fahr mal ein bisschen schneller oder ich überhole dich, so ungefähr. Gut, wenn so eine Berührung in einem wirklich tragischen Unfall resultiert oder muss nicht mal tragisch sein, wenn es zu einem Unfall führt, dann finde ich es schon okay, wenn derjenige bestraft wird. Ob das jetzt 30 Sekunden sein müssen, würde ich mich jetzt nicht trauen zu beurteilen, weil ich habe jetzt nicht so eine Excel-Liste geführt, welche Strafe in der Extreme-E-Geschichte wie behandelt wurde. Aber ich finde, es klingt jetzt schon plausibel, wenn man sich überlegt, dass die in der Extreme-E zum Beispiel jedes km/h, was sie zu schnell fahren, in der Wechselzone bekommen sie ja eine Sekunde drauf. Das heißt, das wäre, also da gibt es schon, kann es schon mal so zu 10, 20 Sekunden Strafen kommen. Das heißt, ich finde, das Strafmaß jetzt nicht übertrieben.
Ja, ich finde es halt ein bisschen schwer auch überhaupt zu beurteilen, weil wir ja gar nicht dieses Regelwerk kennen.
Ja.
In anderen Serien, die dann zur FIA gehören, die haben dann halt öffentlich einsehbare Reglements, wo dann drin steht, dieses Vergehen ist so viel wert und die Stewards haben eine Auswahl aus diesem Strauß an 5 verschiedenen Strafen. Die können dann entscheiden, was in diesem Fall angebracht wäre. Aber weil die Extreme E keine, die ist eine FIA-Serie, eine sogenannte FIA International Series und das bedeutet aber nur, dass die sich ihr Regelwerk selbst ausdenkt und die FIA am Ende drüber guckt und Daumen nach oben gibt und sagt, ja, unterstützen wir, das sind so unsere Standards. In der Formel E hingegen oder der Formel 1 oder der WEC erstellt die FIA selbst das Regelwerk und verpflichtet sich damit eben auch das Regelwerk zu veröffentlichen. Deswegen ist schwer einschätzbar, was da angebracht wäre, weil wir wirklich seit anderthalb Saisons keine Ahnung haben, nach welchem Regelwerk diese Extreme-E-Rennen ausgetragen werden. Die müssen es halt einfach nicht veröffentlichen. Ich finde ehrlich gesagt, 30 Sekunden sind vielleicht ein bisschen wenig. Weil
das ist ja genau der Standpunkt von Carlos Sainz, dass es zu einem wirklich schlimmen Unfall geführt hat, wo ich durch den ins Krankenhaus gekommen ist.
Ja. Fairerweise ist dann aber auch, wäre zumindest meine Denkweise, die nicht die Regel, die Konsequenz wird bestraft. Nicht wie schlimm dieser Überschlag aussah, sondern die Ursache, der Auslöser, der Unfall wird bestraft, nicht das, was danach gefolgt ist. Also wenn Sainz jetzt nicht im Krankenhaus gelandet wäre, hätte es dieselbe Strafe geben müssen. Es ist schwer zu beurteilen. Vor allem ist es ja auch noch nicht vorbei, die ganze Geschichte. Am Sonntag hat Axiona Sainz offiziell nochmal Protest eingelegt gegen diese Strafe. Am Anfang haben die Strafe angenommen. Ja, 30 Sekunden gegen unseren Gegner, meine Güte, wir haben das Rennen eh nicht gefinisht. Dann gab es aber wohl, und das haben sie dann so formuliert, Zitat, Informationen, die zunächst nicht bekannt waren, Zitat Ende. Das sind meistens so Telemetrieaufnahmen, wo dann jemand mal geschaut hat, wie lange der Christoffersen auf dem Strompedal stand oder ob er gebremst hatte oder eine Onboard-Kamera-Aufnahme. Die Informationen waren zunächst nicht bekannt und jetzt, wo Axiona Sainz diese gesehen hat, haben sie nochmal Protest eingelegt gegen die Strafe. Ich gehe mal davon aus, dass sie die Strafe nochmal anheben wollen oder irgendwie ein Startverbot für Christoffersen bewirken wollen beim nächsten Mal. Keine Ahnung, was da die Hoffnung ist, aber ganz fertig ist das auch noch nicht, dieses Thema. Was davon bleibt, ist, glaube ich, vor allem einerseits die Diskussion über das Strafmaß und andererseits die Diskussion über dieses Streckendesign. Hätte vielleicht dieser Unfall verhindert werden können, wenn die Strecke an dieser Stelle anders entworfen worden wäre?
Ist eine gute Frage. Wir haben das tatsächlich auch bei uns auf Instagram diskutiert gehabt mit ein paar von unseren Followern. Und da war auch das Argument quasi, dass die Strecke vielleicht falsch gemacht ist. Ich weiß jetzt nicht, ich meine, gut, es sind jetzt schon also es ist jetzt wirklich schon eine Häufigkeit von wirklich schlimmen Unfällen in wirklich kurzen Geschichte der Extreme E passiert. Gerade wenn ich da auch an Kevin Hansen und Christine Gisi denke, die zwar jetzt auf Sardinien wieder dabei waren, aber die sich in Saudi-Arabien wirklich schlimm wehgetan haben, kann man die Frage vielleicht diskutieren. Aber ich glaube prinzipiell, wenn du anfängst, eine Strecke nach der Idee zu designen, was für ein Unfall kann in der Kurve passieren, dann ist es irgendwie der falsche Ansatz. Klar kann man irgendwie die werden wahrscheinlich auch Testläufe machen auf der Strecke. Man weiß es nicht, was sie tun, weil es sagt einem ja keiner. Ich denke mal, die sollten vielleicht wirklich mal so kleine Testrennen fahren. Die müssen ja jetzt nicht mit dem Odyssey 21 da rumfahren, weil der ist ja wahrscheinlich relativ schwierig, da im Vorhinein hinzubekommen.
Der ist auch leer nach einer Runde. Ja, muss man dann erstmal wieder eine halbe Stunde an die Steckdose stöpseln.
Ja, das ist auch richtig, aber die könnten ja mit so Buggies, die ungefähr dieselben Größen und Gewichtsverhältnisse haben. Ich meine, gut, Gewichtsfrage ist ein bisschen schwierig, einfach weil die Batterie sehr schwer ist, aber das kannst du auch einfach mit Gewichten im Zweifelsfall auffüllen. Einfach mal mit so einem ähnlichen Auto da mal mit zwei, drei Leuten ein kleines Testrennen fahren. Es müssen ja auch keine
großen Risiken eingehen oder
ja,
so.
Ja, keine Rallycross-Weltmeister auch fahren. Also das kann ja im Zweifelsfall auch ein Testfahrer machen.
Ich melde mich freiwillig.
Ja, genau, wir melden uns freiwillig, machen mal ein teaminternes E-Formel-D-Rennen. Gott, bitte ohne mich, weil es sieht schlecht aus für die Statistik, aber für die Frauenstatistik. Aber dass man einfach mal checkt, wo kann man vielleicht auch an der Linienwahl noch verbessern, wo kann man Überholmöglichkeiten ermöglichen, wenn man die Strecke breiter macht. Aber jetzt grundsätzlich zu sagen, keine Ahnung, die Strecke war an der Stelle nicht gefährlich oder so, da war jetzt die Strecke falsch designt, ist, glaube ich, nicht die Lösung für mich.
Okay.
Weiß nicht, siehst du es anders?
Ich habe vor allem bei Wegpunkt 1 immer wieder gedacht, eieiei, dass das gerade geklappt hat, ist vor allem Glück gewesen als alles andere. Das war ja am Start, das ist ja gewünscht, dass da 3, 4 verschiedene Linien möglich sind. Und die haben wir auch im Verlauf von diesem Exprix gesehen. Meistens sind die Autos, die an der Startlinie eher links standen, eher links gefahren. Dann sind 2, 3 Autos halt nach rechts abgebogen. Einmal ist Carlos Sainz, ich glaube, das war das Sonntagsfinale, auch nochmal ganz weit rechts rausgefahren und hat gefühlt 300 Meter mehr absolviert, ist dann aber zum selben Zeitpunkt wieder zurück auf die vermeintliche Ideallinie gekehrt. Und dieser Punkt, wo man von den Alternativrouten über diese Buckelpiste zurückgekommen ist auf die schnellste Linie zu Wegpunkt 2, das war schon sehr, der Winkel war schon sehr, sehr spitz. Und ich habe echt gedacht, einmal ist Veloce-Fahrer Lance Woolridge mit, ich weiß gar nicht, war das vielleicht auch Carlos Sainz zusammengestoßen oder Katie Mannings, glaube ich.
Ich glaube, es war Katie Mannings.
Und ist dann nach einem Kontakt quer durchs Gebüsch gefahren, kann von Glück reden, dass das Auto sich da nicht auch aufgehangen hat und dass er da irgendwie liegen geblieben wäre. Ich fand, das war echt ein bisschen zu extrem. Ja, klar, also die Extreme E, die wollen auch extreme Sachen machen, aber ich fand es halt auch extrem unsicher, wie dieser Punkt, wo an Wegpunkt 1 die Fahrzeuge wieder von verschiedenen Routen zusammengekommen sind. Ich finde einfach, die Zusammenführung von den Strecken muss manchmal vielleicht in einem flacheren Winkel geschehen. Und wenn das nicht geht, dann, so schade es ist um diese Stelle, weil die echt spektakulär ist, aber dann muss dann halt einfach nur noch eine Linie möglich gemacht werden, sodass das immerhin sicher ist und dass dann das Spektakel kommt. Das habe ich letztes Jahr, glaube ich, auch schon mal gesagt über die Extreme E, dass da oft mal Spektakel an erster Stelle steht. Nee, das habe ich dieses Jahr gesagt bei der Extreme E, als der Hansen sich den Rücken gebrochen hat. Spektakulär diese Abwärtspassage da gewesen in Saudi-Arabien, aber halt offensichtlich ja nicht so sicher, wenn man da nicht vernünftig angeschnallt ist oder die Hüfte sich ein bisschen bewegt. Das ist eigentlich ein Gedanke, den man vor dem Exprix haben sollte und nicht nach dem Exprix, finde ich.
Ja, wie gesagt, ich glaube schon, so Testrennen wären sinnvoll und man kann sicher auch die Strecken viel, viel sicherer gestalten. Aber jetzt auch zum Beispiel, wenn ich mir im Rallycross anschaue, wie knapp die manchmal aus der Joker-Lap fahren, das ist auch meistens ein Wunder, dass sie dann nebeneinander wieder auf die Strecke kommen. Also ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, da gewöhnt man sich als Fahrer dran, aber das ist eine Situation, mit der man als Fahrer, wenn man vor allem schon ein paar Rallycross-Rennen auf dem Buckel hat, mit der man vertraut ist, was man noch einschätzen kann, wie weit man vor dem anderen Auto dann wieder reinkommt. Also ich gebe dir recht, es ist sicherheitstechnisch schwierig, die Serie.
Ich habe auch nicht unbedingt was gegen Kontakt. Extreme E ist Kontaktsport, Rallycross ist auch Kontaktsport. Ich liebe das, dass in allen Serien außer der Formel 1 eigentlich die Autos sich mal auch aneinander anlehnen können und nicht direkt, wenn du es anfasst, auseinanderfallen. Man darf aber halt nicht vergessen, dass in der Extreme E die Autos 2 Tonnen wiegen. Und das ist schon was anderes, aus der Joker-Runde im Rallycross zurückzukommen mit einem Auto, was nur halb so viel wiegt, wie mit einem Fahrzeug, was 2 Tonnen wiegt und mehr Leistung hat und volle Möhre auf die Ideallinie zurückfährt und dann ein anderes Auto da kreuzt. Und ich glaube, das ist vor allem das, worüber Sainz sich da so beschwert, dass das vielleicht von Christoffersen eine Rallycross-Mentalität war. Ich komme jetzt aus meiner Joker-Runde zurück. Aber diese Umstände des schweren Autos und der schweren Kontrolle von diesem Odyssey 21-Renner, dass er die nicht berücksichtigt hat bei diesem Zwischenfall. Keine Ahnung. Was meinst du, was kommt aus dieser Revision raus? Wird die Strafe so bleiben?
Ich weiß es nicht. Ich fand es auch, es war im TV super schwer zu beurteilen, wo und wie krass die sich vor allem getroffen haben. Weil du hast ja aus dieser Kamerasicht, du hast es zwar gesehen, dass sie sich berührt haben, aber du hast jetzt nicht gesehen, ist ja da voll hinten drauf, weil da war so ein Busch oder ein Baum oder irgendwas davor. Ich erinnere mich, dass man es, ich wollte es nämlich auch in unsere Story posten und es war, auf dem Hochformat hat man es gar nicht gesehen und im Querformat konnte man es so ganz leicht erahnen. Deswegen, wenn man die Telemetriedaten, ich glaube, die sind ja wirklich entscheidend, was im Auto passiert ist. Also wenn man, glaube ich, nachweisen kann, dass er, also oder wenn er nachweisen kann, dass er gebremst hat, er versucht hat, noch irgendwie das Schlimmste zu verhindern, dann kann man ihm zumindest irgendwie so gute Absichten oder so unterstreichen. Aber wenn er wirklich einfach voll mal gut, der andere wird schon Gas geben, so nach dem Motto, ja, gefahren ist, dass dann sollte man ihn dafür, glaube ich, auch bestrafen, weil das wäre einfach, in Deutschland sagt man vorausschauend fahren, das wäre genau das nicht erfüllt.
Ja.
Rosberg X-Racing ist auch in dieser Saison anscheinend wieder das Maß aller Dinge, denn es haben bislang 3 Rennen stattgefunden und Rosberg hat zumindest inoffiziell 3 davon gewonnen, denn in Sardinien waren sie auf jeden Fall klar die Pacesetter, haben sogar jede einzelne Session, danke an den freundlichen Redakteur neben mir, der diesen Fakt rausgesucht hat, jede einzelne Session auf der ersten Position beendet, abgesehen jetzt mal von dem Finale, wo sie im Nachhinein bestraft wurden, aber auch da sind sie als Erste über die Ziellinie gefahren und damit auf jeden Fall wieder das dominante Team in dieser Saison. Tobi,
ja,
stell dir mal vor, du wärst jetzt Sebastian Loeb oder ein Ingenieur bei X44. Was steht auf deiner To-Do-Liste? Wie willst du das aufhalten?
Ja, das ist die Millionenfrage, ne?
Ja.
Ich habe keine Ahnung. Also an sich, es sind ja alles Einheitsautos, genauso wie es in vielen, wie es im Grunde genommen in der Formel 2 auch so ist. Und auch da gibt es die Teams oder überhaupt im ganzen Nachwuchsmotorsport, ist ja auch, ob das jetzt Formel 4 oder Formel 3 ist. Und da ist Prema immer das Top-Team. Und ich weiß, das liegt nicht unbedingt am Budget, es liegt am Know-how und auch an den guten Fahrern natürlich. Und vielleicht ist es einfach das, was den Unterschied macht zwischen X44 und RXR in diesem Jahr. Ich finde, das ist schon auffälliger als letztes Jahr. Irgendwie als wäre ja, X44 noch auf dem Stand von letztem Jahr oder als hätte RXR nochmal einen Sprung nach vorne gemacht. Und was ich an deren Stelle tun würde, ich weiß es echt nicht. Besser werden. Keine Ahnung. Also gibt es irgendwas, was dich anspringt, wo X44 noch oder alle anderen Teams noch Boden gut machen müssen auf Rosberg? Irgendwas, was die offensichtlich besser machen als die anderen?
Ich stimme dir zu, ich glaube auch X44, die haben noch nicht so den Drive in dieser Saison gefunden. Da finde ich, sieht man, dass Teams wie Andretti und auch Chip Ganassi, wenn du es auf Pace und so beziehst, die haben halt immer Pech, aber an sich, dass die da wirklich stark aufgeholt haben und dass gerade, wenn du den Kampf um die Plätze hinter Rosberg anschaust, ist es super eng geworden. Was mir tatsächlich aufgefallen ist, habe ich bei der so ein Zufallsfakt, den man sich wahrscheinlich hätte erschließen können, aber bei der Vorrecherche zum Extreme E-Rennen ist mir aufgefallen, dass das Team Rosberg tatsächlich auch auf das Rosberg-Einsatzteam aus der DTM zurückgreift, weil die haben nämlich zusätzliche Zeit bekommen, um das Auto zusammenzubauen, fertig zu machen, vorzubereiten, weil die Truppe von Rosberg, die Mechaniker, also da sind ja in der Extreme E auch nicht so viele erlaubt.
Ich glaube 5, ne?
Ja,
ich glaube, das ganze Team ist 7 Leute groß und 2 davon sind die FahrerInnen.
Genau. Die haben dafür zusätzliche Zeit bekommen, weil die Mechaniker auch vom Nürburgring, wo das DTM-Rennen vorher stattgefunden hat, angereist sind. So habe ich das aus den offiziellen Dokumenten herausgelesen. Ich vermute zumindest mal, dass es die DTM-Jungs sind. Die könnten auch aus irgendeiner anderen Rennserie sein, aber das wäre das naheliegendste für mich. Genau, und vielleicht liegt es einfach dran, dass die wirklich so einen Drive übernommen haben, einfach da eine gewisse Professionalität an den Tag zu legen, so ein Auto wirklich bis zur Perfektion zu treiben. Und ich glaube, das ist auch was, wo wo du vielleicht auch merkst, dass es einen Unterschied macht, dass Nico Rosberg wirklich bei jedem Rennen mit an der Strecke ist und auch nochmal, klar, er ist jetzt selber kein Fahrer mehr, aber wirklich nochmal schaut, dass das Auto wirklich bis auf das letzte, die dritte Stelle nach dem Komma perfekt ist.
Ja.
Was man vielleicht genau daran merkt, dass Leute wie Lewis Hamilton, die gehört zwar offiziell das Team, aber ich glaube, der wurde noch nie im Extreme E-Paddock gesehen.
Nee.
Dass die vielleicht da einfach nicht...
Nicht genug dahinter sind vielleicht, meinst
ja,
du?
Ja, dass da einfach der... Also ich glaube schon, dass Fahrer wie Loeb und so schon den letzten Drive haben, um da so das bisschen rauszuholen, aber dass da auch einfach jemand nochmal drüber schaut, der auch guckt, wie man die einzelnen Teile noch zusammenfügen kann, was man vielleicht an der Stelle drehen kann, was an der anderen Stelle einen großen Unterschied macht. Vielleicht ist das Geheimnis von Nico Rosberg. Vielleicht.
Wobei fairerweise hinter X44 ja auch eine Riesenoperation steht. Also mit David Richards, der ist der Chef von ProDrive. Das ist das Einsatzteam von X44 im Endeffekt. Das ist ein Riesenname im Rallye-Sport.
Ja, voll. Und Sebastian Loeb hat ja auch ich glaube, der hat auch seine eigene Mannschaft.
Das WRC-Team ist ProDrive im
Endeffekt.
Genau,
ich glaube, sogar Sebastian Loeb Racing, die branden sich sogar unter ihm. Und ich meine, es ist ja bei Andretti und so ähnlich. Die haben ja auch eine, und bei Chip Ganassi aus der IndyCar, die haben ja auch eine Einsatzmannschaft, die da wirklich trainiert ist. Aber ja, es gibt auf jeden Fall irgendwo einen Unterschied.
Ja, ich finde das, wie gesagt, super interessant, weil das halt offiziell alles identische Autos sind. Und es gibt aber trotzdem dieses Kräfteverhältnis. RXR ist ganz vorne, dann kommt X44 eigentlich immer. Und dann würde ich so Andretti und Axiona Sainz als die Verfolger werten. Und dann halt der ganze Rest, irgendwie abgesehen jetzt vielleicht mal hier in Sardinien von Veloce und JBXE, die waren echt nicht so gut. Excite ist sonst eigentlich immer das Hinterbänkler-Team gewesen. Aber die waren ja auch vorne dabei, zumindest in der ersten Hälfte vom Rennen. Tja, schwer.
Super schwer. Vielleicht ist es auch einfach Johann Christoffersen, man weiß es nicht. Vielleicht ist er einfach ein Genius und er ist einfach auch gegen den Sebastian Loeb einfach nochmal ein kleines Stück besser. Man weiß es nicht.
Oh, da werden jetzt die ganzen Loeb-Fans zusammengezogen sein.
Ich höre schon hinter mir das Klatschen. Nein, ich weiß es nicht. Das war jetzt eine These, einfach mal in den Raum geschmissen. Irgendwo wird der Unterschied sein. Beim Auto oder im Fahrer?
Ich würde auch sagen, also vielleicht nicht sagen, dass das hätte ich mich nicht getraut zu sagen, dass Christoffersen besser ist als Loeb, aber dass FahrerInnen schon einen Unterschied machen können. Also wir können hier so viel philosophieren über die Teamstruktur und über das Personal, über das Know-how, was in den Mechanikerinnen und Mechanikern steckt, aber es ist nun mal auch einfach so, dass das Rosberg-Team, sagen wir es wie es ist, die beste FahrerInnen-Paarung hat.
Ja.
Johann Christoffersen ist Weltklasse. Michaela Orlin-Kotulinski ist wahrscheinlich auch vielleicht eine der Top-3-Fahrerinnen der Welt, obwohl sie komplett unterschätzt wird. Zumindest in der Extreme E oder im Offroad-Sport ist sie das.
Ja, wobei, also sie hat ja jetzt, ich meine, die Serie ist noch nicht gestartet, aber sie ist eine der wenigen Frauen, die ein Cockpit in einer offiziellen FIA-Weltmeisterschaft bekommen hat. Also genau, in der Rallycross-Weltmeisterschaft, die jetzt auch elektrisch wird. Also ich glaube nicht, dass sie noch lange unterm Radar sich durchwurschteln kann. Vielleicht, was mir gerade gekommen ist, als du das gesagt hast, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das ganze Rosberg-Team sehr gut darin ist, zwei Fahrstile von zwei Menschen auf ein Auto zu bringen. Also ich glaube schon, dass es da Unterschiede gibt, dass jetzt, einfach mal um zwei Namen zu sagen, dass eine Laia Sanz das Auto anders eingestellt haben will als ein Carlos Sainz und da im Zweifelsfall muss ein Kompromiss gemacht werden.
Stimmt. Weil Laia Sanz ja vom Motorrad kommt eigentlich.
Genau, und wenn du da zwei Fahrer hast, ich meine, gut, das ist jetzt bei Rosberg auch schon wieder statistisch schwierig, weil die schon zwei FahrerInnen hatten und die waren mit beiden sehr erfolgreich.
Ja.
Aber wenn du dort zwei Fahrer hast, die einen ähnlichen Fahrstil haben, sieht man auch in der ETCR ziemlich deutlich, für wen das Auto läuft und für wen nicht. Da ist ja auch dieselbe Thematik, dass zwei Fahrer sich ein Auto teilen. Wenn das gut funktioniert, dann macht das durchaus einen Unterschied.
Ein letzter Gedanke noch zu den schlechteren Fahrerinnen am Wochenende. Ich habe gerade JBXE und Veloce schon angeschnitten. Was war da eigentlich los? Vor allem bei Veloce war ich echt überrascht, dass Woolrich, der Fahrer, nicht auf der Pace war und Christine Gisi, Jean-Pauli Sonka noch viel weniger auf der Pace war. War das der Fuß aus Saudi-Arabien, der ihr noch zu schaffen macht?
Ich glaube, bei Christine Gysi schon. Also man hat sie auch teilweise im Paddock humpeln sehen, als sie ausgestiegen ist, wenn sie irgendwie eine schlimme Bodenwelle nochmal mitgenommen hat. Und sie ist ja auch immer zu den Sessions gefahren worden oder da um den Kurs beim Trackwalk und so gefahren worden, weil sie nicht laufen konnte. Also ich glaube, bei ihr könnte man das schon noch sagen, wenn du auch immer noch merkst, dass du von dem letzten Unfall in dem Auto noch beeinträchtigt bist, dann kannst du wahrscheinlich auch nicht so geradeaus fahren wie...
Und geradeaus denken vor allem.
Ja,
ne?
Ja. Wie du solltest. Hedda Horsas kann ich super schlecht einschätzen, habe bisher sehr wenig von ihr gesehen, jetzt mal abgesehen von dem Wochenende. Aber auf jeden Fall noch eine sehr junge Pilotin, die noch Erfahrung sammeln muss. Ich glaube, also man hat ihr auch richtig angemerkt, dass sie ihre ersten Interviews gegeben hat am Wochenende. Und das war schon irgendwie goldig zu sehen. Aber ja, von der Pace einfach noch nicht dabei. Wir werden sehen, ob sie da noch aufschließen kann.
Ja, gut eingebracht hat sie sich auf jeden Fall ins Team. Auch wenn sie immer noch die Veloce Overalls anhatte, wenn sie im JBXI-Auto saß. Das war jetzt sehr verwirrend, fand ich immer. Aber du hast recht, ich glaube, vielleicht ist es bei Horsas einfach die mangelnde Erfahrung. Die hat sich lange drum bemüht, irgendwie in die Extreme East zu kommen, aber hat es halt nicht wirklich geschafft bisher und jetzt ist gerade mal Molly Taylor abgesprungen. Was macht die eigentlich?
Ich glaube, sie hätte schon das JBXE-Auto fahren können, jetzt in Sardinien auf jeden Fall, aber die hat sich von sich aus entschieden, dass sie eine Pause braucht und irgendwie neue Projekte auch in Australien organisieren muss. Ich denke mal, sie konnte jetzt auch nach langer Zeit mal wieder nach Australien einreisen, da sind ja auch Anfang des Jahres erst die Grenzen geöffnet worden und so weiter. Also ich glaube, sie wird mal versuchen, ein paar Projekte auch zu Hause zu machen und hat sich einfach entschieden, andere Sachen zu priorisieren.
Okay. Naja, mal sehen, wie Horsas sich schlägt bei den nächsten Rennen. Die hatte so ein bisschen so Nesthäkchen-Vibes, oder? Also, voll. Ich meine, wir zwei sind ja hier die Junioren und Junioren der Redaktion. Hedda Horsas ist Jahrgang 2001. Also, das war echt die jüngste Extreme-E-Fahrerin ever. Vielleicht wird das beim nächsten Rennen was. Und ein Thema aus deutscher Perspektive, natürlich, es führt kein Weg an ihm vorbei, am Edeljoker Timo Scheider. Wir haben Tobi und ich in der Formel E Rückschau auf das Marrakesch-Rennen kurz angeschnitten und gesagt, Mensch, Timo, viel Spaß, wird wahrscheinlich nicht so gut, weil es halt Excite Energy, die waren jetzt nie so wirklich das göttliche Team in der Extreme E in den Rennen davor. Und dann setzt der Knabe sich ins Auto und fährt einfach mal in seinem ersten Rennen auf P2. Kann der zaubern?
Gute Frage. Ich würde behaupten, nein. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, bei ihm, der hat wirklich auch einfach den großen Vorteil gehabt, dass er das Auto schon sehr gut kannte, schon öfter gefahren ist. Auch jetzt natürlich nicht im Rennen, aber abseits von den Rennen viel Erfahrung auch auf den Strecken gesammelt hat. Er hat ja jede einzelne Extreme-E-Strecke sozusagen designt. Also ihn sollten wir vielleicht an die Streckenthematik nochmal dazu befragen.
Ja.
Das wird er wahrscheinlich nicht so gern hören, aber genau. Und ist spontan für Oliver Bennett eingesprungen, der jetzt in der Nitro Rallycross auch mit Excite Energy mit seinem eigenen Team fahren will. Und ja, ich würde sagen, er hat sich sehr gut geschlagen, auch mit einer neuen Partnerin. Mhm. Die haben ja nebenbei gleich auch nochmal Clara Andersson ausgetauscht und Tamara Molinaro berufen. Ich habe nicht herausgefunden. Ah doch, ich habe herausgefunden, warum.
Ja, die Andersson konnte irgendwie nicht bei einem der beiden Teile vom Doubleheader.
Richtig.
Naja, sie war jedenfalls Reservefahrerin, den Job, den Molinaro vorher gemacht hatte.
Genau.
Und jetzt hat Excite quasi die beiden Championship-Drivers im Fahrzeug gehabt, die hier und da mal eine Testfahrt bestritten haben, die zumindest in Neom beide mit von der Partie waren. Timo Scheider auch die ganze erste Saison bestritten, halt aus der zweiten Reihe eben. Und dann haben die sich in diesem ersten Rennen zusammen bis ins Finale vorgearbeitet.
Wirklich der Wahnsinn.
Und dann sind die erst auf Platz 3 ins Ziel gekommen. Dann hat Rosberg die Strafe bekommen, die wir gerade eben schon besprochen haben. Und am Ende auf Platz 2 gewertet. Das ist ein Riesenerfolg. Für dieses klitzekleine Excite-Team ist das monumental. Ich habe das nochmal recherchiert vor der Folge. Die waren halt letztes Jahr auf dem letzten Platz in der Teamwertung. Jetzt liegen sie auf Platz 5 von 10.
Waren die schon mal im Finale?
Noch nicht mal das, glaube ich, oder? Waren die mal in einem Halbfinale immerhin in Saison 1?
Ja, bestimmt.
Aber dann
ausgeschieden. Bestimmt. Aber ich glaube, Finale kann ich mich auch nicht erinnern.
Bevor wir uns jetzt aber hier im ganzen Strudel des Lobes verlieren, nach diesem Edeljoker Tag 1 oder Tag 2 vielmehr, kam dann an Tag 4 die komplette Nullnummer. Da war dann wieder Excite aus dem ersten Jahr irgendwie zu sehen. Und ich habe mir gedacht, dass sich nicht nur zwischen Saison 1 und 2 Rosberg weiterentwickelt haben und alle anderen stehen geblieben sind im Gefühl, sondern dass sich jetzt nur auf den Island Express gesehen alle anderen vom ersten zum zweiten Teil des Doubleheaders verbessert haben und Excite einfach so ein bisschen stehen geblieben ist. So wirkte das auf mich von außen und du musst jetzt sagen, ob das stimmt oder ob ich komplett daneben liege.
Ich weiß es nicht.
Na gut.
Aber man muss auch sagen, die hatten ein bisschen Pech. Tamara Molinaro ist ja verunfallt im Halbfinale Crazy Race.
Ich glaube, im Crazy Race
Crazy
war das.
Crazy Race, ja. Sie hat bei ihrer Onboard auch ganz krass. Sie hat nichts gesehen, keine Ahnung gehabt, wo sie hinfuhr. Und ist, glaube ich, in Büschen gelandet.
Irgendwie ins Gestrüpp, ja. Orientierung verloren.
Und, ja, dann war das Auto beschädigt und dann war eh nichts mehr zu holen. Also, aber ja, weil im Qualifying fand ich es sehr auffällig. Also das war zwei Tage vorher eine ganz andere Nummer.
Wie hat dir denn Tamara Molinaro allgemein gefallen? Es war ihr zweites Rennwochenende. Wie hat die sich geschlagen?
Im zweiten Rennen auffällig, unauffällig, leider. Aber im ersten Rennen fand ich sie sehr gut. Also jetzt natürlich nicht auf dem Level wie eine Arlen Kotulinski offensichtlich. Aber ich glaube, mit noch 2-3 Rennen bis zum Ende der Saison Übung, dann auf jeden Fall auf so einem Christine Gisi, Jutta Kleinschmidt-Level. Also nicht in den Top 3, aber um den letzten Platz im Finale, würde ich mal beschätzen. Wobei sie natürlich davon profitiert, dass Timo Scheider sehr viel Erfahrung und sehr talentiert ist.
Ja, das ist halt wie bei allen Teams. Die Balance
muss
stimmen beim Abstimmen vom Fahrzeug und auch beim Talent von Fahrer und Fahrerin muss einfach das Beste vom Besten irgendwie bei rumkommen, wenn du ganz erfolgreich sein möchtest.
Apropos Talent, wie talentiert ist bitte einfach Nasser Al-Attiyah?
Wahnsinn, oder?
Über den haben wir noch gar nicht gesprochen, aber der ist mir immer wieder aufgefallen. Einfach so schnelle Zeiten gesetzt, unglaublich.
Der ist halt einfach in seinem Element gewesen. Also der ist ja schon verlassen von allen guten Geistern, wenn es an die Rallye Dakar geht jedes Jahr. Und der hat ja auch Olympiamedaillen gewonnen im Skischießen.
Der hat alles.
Also so viel Talent, ich hätte das gerne. Also der ist einfach so gut. Und dann hat er es mit Abt gemeinsam beim zweiten Teil vom Exprix ins Finale geschafft und hat auch geführt, die erste Runde auf Platz 1 abgeschlossen. Naja, und dann hat halt Jutta Kleinschmidt das Auto übernommen und war dann nicht ganz angeschnallt. Das ist auch echt unangenehm.
Sehr unangenehm. Aber ich verstehe auch nicht, dass ihr das vom Team keiner gesagt hat.
Das hat sie schon gewusst, glaube ich. Das war ihr klar. Die hat ja versucht, nochmal da dran zu ziehen. Das war die rechte Schulter, die nicht richtig eingegurtet war. Und dann hat sie versucht, sich selbst noch anzuschnallen. Aber dann ist das Ding wieder rausgesprungen. Und dann hat sie die Runde halt gefahren, ohne richtig angegurtet zu sein. Und logischerweise wurde das Team dann daraufhin disqualifiziert. Und hat jetzt durch dieses fehlende Festgurten alle Punkte verloren vom Island Express.
Auch interessant. Ich weiß nicht, ich habe den Fakt jetzt nicht überprüft, aber die KommentatorInnen haben angemerkt, dass bei Christoffersen oder so hat es den Fall wohl schon mal gegeben,
Aha. Der
ohne Gurt gefahren ist und der hat nur eine Geldstrafe bekommen, laut Extreme E-Kommentatoren, die bekanntlicherweise viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Ungefähr so wie wir hier gerade.
Ja.
Aber ja, ich könnte durchaus sein, dass sie darauf gepokert haben, dass es nur eine Geldstrafe gibt.
Ist schon krass. Also das fände ich krass, wenn Christoffersen eine Geldstrafe bekommt und Kleinschmidt eine Disqualifikation ausgesprochen bekommt. Weil im Endeffekt hätte Abt sich diesen zweiten Teil vom Exprix jetzt komplett sparen können.
Ja.
Die hätten abreisen können, die hätten schön zu Hause am Sonntag mit ihrer Familie essen können. Und stattdessen fahren sie da den ganzen Tag, reisen sich den Allerwertesten auf und werden disqualifiziert. Ich habe ja nichts gegen die Disqualifikation im Finale. Ich finde es einfach nur ein bisschen krass, dann das ganze Team vom ganzen Rennwochenende auszuschließen, weil dann in einer Session halt jemand nicht angegurtet war. Das ist ein großes Vergehen, das muss bestraft werden. Die darf nicht gewertet werden in diesem Rennen. Und das muss eine Strafe geben. Ich weiß halt nicht, ob man die vom ganzen Event ausschließen muss dafür.
Ich glaube, der Clou bei Christoffersen war, dass er sich danach noch angestellt hat. Also er ist in der Wechselzone losgefahren, hat gemerkt, dass er nicht angeschnallt ist und hat sich dann angestellt.
Okay, ja, das hat Kleinschmidt halt nicht gemacht.
Genau, wie gesagt, ich weiß es nicht. Das hat nur die Kollegen vom TV erzählt, deren Namen mir gerade entfallen sind.
Jenny Gao und Andrew Coley, glaube ich, heißen genau. Die beiden.
Du hast vollkommen recht.
So ist es. Tja, ein Gedanken noch zu Molinaro, die ja auch was mit Gurten zu tun hatte, vielleicht nicht ganz fest angeschnallt war, wie man es hätte sein sollen. Die hat sich in diesem ersten Rennen die Schulter ausgekugelt und wieder eingekugelt. Und ich finde, das ist erwähnenswert, dass man dann noch den zweiten Teil vom Wochenende bestreitet. Das muss ja wehtun. Hast du dir schon mal irgendwas ausgekugelt?
Glücklicherweise nicht.
Okay, ich auch noch nicht. Ich bin da echt glücklich durchs Leben gewandert bisher. Ich habe mir auch noch nie einen Knochen gebrochen. Also das Schlimmste war Gehirnerschütterung.
Die habe ich nicht gehabt, aber ich habe mir mal einen Arm gebrochen.
Ich stand im Fußballtor und habe einen Ball ins Gesicht bekommen. Da war ich so acht oder so und habe dann richtig Kopfschmerzen gehabt. Und es war alles schwindelig. Und es war nicht schön, eine Gehirnerschütterung zu haben. Hm. Und Molinaro, die buckelte dann eben über die Strecke und hat eine Bodenwelle falsch erwischt. Klack, klack, einmal aus und direkt wieder eingerenkt. Die war dann am Tag zwischen diesen beiden Exprees in Cagliari und hat sich vom Physiotherapeuten der italienischen Fußballnationalmannschaft.
Stimmt, das habe ich gelesen irgendwo. Jetzt, wo du es sagst, ist es mir wieder eingefallen.
Zusammentapen lassen. Und dann fuhr sie da am Samstag und Sonntag mit einer Menge Streifen auf der Schulter und hat diesen Exprès bestritten. Also da echt Hut ab vor sowas.
Ja, auch Carlos Sainz finde ich nach dem Unfall, das so durchzuziehen. Also die kennen alle nichts. Die haben Haare auf den Zehen.
Die sind echt anders. Also wirklich.
Rennfahrer. Die sind einfach anders. Die Extreme E macht schon wieder mit einer langen Pause weiter, tatsächlich. Denn weiter geht, also das nächste Rennen findet erst im September, Ende September, 24. 25. September in
Chile
statt. Genau, der sogenannte Copper Exprix. Genau, Umweltthema ist noch nicht ganz klar, aber interessiert eh keinen bei der Extreme E. Uns würde es interessieren, was sie sich da wieder ausdenken. Vielleicht finden sie noch ein paar Schildkröten, ich weiß es nicht.
Ich bin wirklich gespannt, was die sich da wieder ausdenken. Die saugen sich das ja immer aus der Nase.
Voll.
Ihr Umweltthema. Und bislang haben sie es gut hinbekommen. Wir fahren in der Wüste, den Desert Exprix, da kümmern wir uns um Verwüstung. Wir fahren jetzt hier am Ozean in Senegal, da kümmern wir uns um den Ozean, was man bei einem Kupfer-Exprix machen kann, mit Umweltthemen, ohne den Zulieferern für die Batteriematerialien auf den Schlips zu treten. Da bin ich sehr gespannt.
Sehr schwierig, aber wir werden sehen. Ende September.
Ab nach Antofagasta. War auch mal ein Ort, der für die Formel E in der Diskussion war, bevor dann, naja, halt überhaupt Corona ausgebrochen ist und dann nichts mehr in Chile passiert ist mit der Formel E. Aber Antofagasta ist die nächstgelegene Stadt auf jeden Fall. Riesengroßes Vorkommen an seltenen Erden, das ist für die Batterieproduktion natürlich wichtig. Ich denke, das wird die Botschaft von diesem Rennen sein. Viel mit Umwelt wird sie natürlich nicht zu tun haben, aber naja, haben wir ja gerade schon gesagt, das ist der Extreme E mehr oder weniger egal.
Das war's auch schon wieder mit dem E-Pod zur Extreme E in Sardinien. Wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch nicht gefallen hat, schickt uns gern Feedback an contact@eformel.de oder kontaktiert uns über unsere Social-Media-Kanäle. Wir sind bei Facebook, Twitter und Instagram. Und wer diesen Podcast gerne unterstützen möchte, wir freuen uns sehr, kann es tun über unser freiwilliges Modell auf steadyhq.de/eformel.de.
Und das nächste Mal, wenn ihr uns hört, ist hier wieder die Formel E im Fokus. Ich stolpere jetzt direkt aus dieser Aufzeichnung rein in die nächste Aufzeichnung. Vorschau auf New York ist angesagt. Und wie Svenny gerade schon gesagt hat, um die Extreme E geht's dann wieder im September beim Copper Exprix. Wir freuen uns drauf. Bis dann, Svenny.
Bis dann.